Unsere Kulturpresseschau fällt heute Morgen mit gleich zwei Themen etwas klimaorientierter aus. Das erste lautet die Rechten und das Klima. So titelt die Süddeutsche Zeitung heute in ihrem Feuilleton. Bianca Schwarz, Sie haben es gelesen. Ich vermute mal, da geht es um das Leugnen der Erderwärmung, oder?
Ja, genau. Also Rechtspopulisten in Europa, den USA, Südamerika, Australien. Die schüren bei ihren Anhängern ja Zweifel am Klimawandel, je weiter rechts eine Partei oder Position politisch steht, desto größer die Zweifel daran, dass der Mensch die Klimakrise verursacht habe. Das ist erstmal nichts Neues. Die Süddeutsche Zeitung schaut sich die Klimaleugner insbesondere in Deutschland heute ein bisschen genauer an. Da geht es um Artikel mit Überschriften wie CO2 ist ein Segen für die Menschheit, in der rechten Zeitung Junge Freiheit zum Beispiel, oder um die AfD und deren Statement, CO2 sei ein Gas des Lebens. Aber es geht auch um nicht rechte, sondern schlicht konservative Institutionen, wie die Bayerische Werte Union, gegründet als Zusammenschluss konservativer und wirtschaftsliberaler Mitgliederinitiativen innerhalb von CDU und CSU. Und sie behauptet sogar, die Sonne steuere das Klima. Historisch betrachtet schließen sich rechte Ideologie und Umweltschutz gar nicht aus. Schon im 19. Jahrhundert habe die Heimatschutzbewegung die Folgen der Industrialisierung angeprangert. Auch unter Hitler gab es ein Reichsnaturschutzgesetz. Die AfD sieht sich heute in der Tradition von Alexander von Humboldt. Die SZ meint hier, die Dresdner Erklärung der AfD zu diesem Thema, die habe jetzt mit Humboldtschen Werten relativ wenig zu tun. Es bleibe ihrer Sicht nach eine Angst vor Kontrollverlust als treibender Motor hinter der Klimaleugnung. Detaillierter heute, sehr interessant, in der Süddeutschen Zeitung.
Das zweite Thema, Bianca, das in diese Richtung geht, findet sich in der Zeit. Das Ende der Wurst wird hier beleuchtet, auch wegen des Klimawandels?
Ja, kann man so sagen. Die Zeit schreibt, der Vegetarismus hat doch wohl recht und meint es ernst. Eine fleischfreie Zukunft stehe uns bevor. Stichwort Fleischskandal, Massentierhaltung, Methan und natürlich Klimawandel. Und deswegen sagt sie Servus und schreibt einen wirklich köstlichen Nachruf auf die Wurst. Da erfährt man einiges, zum Beispiel, sprachhistorisch kommt das Wort Wurst wohl aus dem Indogermanischen, bedeutet so viel wie Gemengsel. Der österreichische Dichter Ernst Jandl meinte, das Wort gehöre zu den schönsten überhaupt. Zitat: Tönen stürzt es aus der Wiege der Dinge herab, um sich gen Mitte zu einem rollzischenden Pas de deux zu vereinigen und schließlich das härteste Ende zu finden, das die deutsche Sprache zu bieten hat. Wurst.
Ein Traum.
Ich versuche das mal so zu intonieren. Ja. Jetzt müssen vielleicht ein paar grinsen und darum geht es auch. Die Wurst hat was Komisches und wir wissen gar nicht so genau warum. Sie sei schamhaft rosafarben, sie krümme sich ulkig und werfe Falten wie ein unverhofft entblößter Tantenschenkel. Und spätestens mit der Bärchenwurst habe die Wurst dann auch ein breites Lächeln bekommen. Und so weiter und so weiter. Sehr lesenswert, das Ende der Wurst heute in der Zeit.
Und schöne Bilder, die da auftauchen. Gut, unbedingt. Dass ich gestern Abend erst eine gegessen habe. So, heute startet Mach dein Ding, der Film zu Udo Lindenberg. Das ist Thema bei Taz und in der Welt. Die Taz liefert eine Filmkritik, Bianca. Wie kommt der Film dabei weg?
Eigentlich ganz gut. Grundsätzlich, die Taz findet aber auch, der Film sei ein bisschen brav und eben wesentlich braver als der Protagonist. Sie schreibt, vielleicht hätte der spätere, vom Leben gezeichnete Udo Lindenberg ein besseres Sujet für einen Film abgegeben. Denn Mach dein Ding ist ja ein Biopic der jungen Jahre von Udo Lindenberg. Die Regisseurin Hermine Hundgeburt wollte die Zeit vor seinem ersten großen Auftritt erzählen. Dass man Udo Lindenberg einen Film widmet, das hält die Taz für völlig angebracht, schreibt Udo, ob man ihn mag oder nicht, atmet mit jedem Zug nach Eierlikörchen duftende bundesrepublikanische Geschichte aus.
Auch ein schöner Satz. So, die Welt wiederum hat ein Interview mit beiden Udos zusammengeführt, mit dem Original und mit Jan Bülow, dem Schauspieler, der den jungen Lindenberg eben in diesem Film spielt. Was erzählen die beiden so?
Also, dass es bei ihnen Liebe auf den ersten Blick gewesen sei, beim ersten Kennenlernen. Die scheinen sich sehr gut zu verstehen, also das lässt sich da auch zwischen den Zeilen rauslesen. Udo meinte auch, sie würden einander ein bisschen ähneln. Es geht dann auch um Gesangsparts zum Beispiel. Das ist ja eigentlich unmöglich, so zu singen wie Udo Lindenberg. Er selbst meint, das solle so auch nicht sein. Immerhin habe der echte Udo Jahrzehnte in seine Stimme investiert, mittels Zigaretten und Whisky.
Aber hallo.
Jan Bülow, Jahrgang 1996, ja, der hängt da, glaube ich, ein bisschen hinterher, sei aber nah herangekommen an die Art und Weise, wie der junge Udo gesungen habe, nur ein paar Halbtöne tiefer. Es geht dann auch inhaltlich um Wiedervereinigung, um den Vergleich der individuellen Situation der beiden um Lieblingsmusik. Also das alles nachzulesen dann in der Welt.
Ja, und mehr zu Udo Lindenberg dann übrigens heute Nachmittag hier bei uns im HR2 Kulturcafé. Ab 17.10 Uhr ist nämlich der Lindenberg-Biograf Frank Bartsch bei uns zu Gast. So, und zu guter Letzt, Bianca, die Firma Yamaha warnt offiziell vor Reisen in Instrumentenkoffern. Das irritiert mich jetzt. Warum? Zu viele Mafia-Filme geguckt oder was ist da los?
Ja, vielleicht auch das. Ne? Also die Maschinenpistole im Geigenkasten, das ist ja fast zu einem Topos geworden.
Oldschool.
Aber es gibt einen realistischeren Hintergrund. Der ehemalige Manager von Renault-Nissan, Carlos Ghosn, soll ja, ganz sicher ist das nicht, in einem Instrumentenkoffer aus Japan geflüchtet und so der japanischen Justiz entkommen sein. Jetzt sind das Netz und das japanische Fernsehen voll von Videos, in denen Menschen die Flucht nachahmen. Zum Beispiel kriegt eine junge Frau bei Twitter viele Klicks, die es sich in einem grünen Hafenkoffer gemütlich macht. Ein anderer Tweet zeigt einen Mann, der in einem Kontrabasskoffer liegt. Also Yamaha ist alarmiert. Das könne zu tragischen Unglücksfällen führen, teilte die Abteilung Blasinstrumente jetzt mit. Und man solle doch bitte die Instrumentenkoffer nur sachgemäß nutzen. Ich weiß nicht, vielleicht befürchtet Yamaha jetzt einen ganz großen Image-Schaden wegen dieser Geschichte. Die Zeit greift das Thema heute auf.
Ein Riesen-Run auf Instrumentenkoffer. Mhm. Ich habe auch gerade überlegt, welches da in Frage kommt, größenmäßig und so.
Ja, Harfe, Kontrabass, Harfe, ich glaube, das sind schon...
Könnte hinkommen, ne?
Ist die Frage, ob Sie eine Fernreise planen oder nur eine kurze Folge?
Ich würde sagen, ich bedenke Sie auf jeden Fall jedenfalls jetzt an dieser Stelle noch. Nochmal Bianca Schwarz, vielen Dank für die Kulturpresseschau. Demnächst auch als Podcast zu hören auf hr2.de.
Die HR2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.